Ich lese den Predigtext aus der Bibel, aus Matthäus 20, Vers 29 bis 21, Vers 17. Als Jesus mit seinen Jüngern von Jericho weiterzog, folgte ihm eine große Menschenmenge. Zwei Blinde, die am Straßenrand saßen, hörten, dass Jesus vorbeikam und riefen: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Die Leute fuhren sie an, sie sollten still sein. Doch die Blinden schrien nur noch lauter: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Jesus blieb stehen und rief die beiden zu sich. Was möchtet ihr von mir? Fragte er. Herr, antworteten sie, wir möchten sehen können. Da ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Er berührte ihre Augen und im selben Augenblick konnten sie sehen. Von da an folgten sie Jesus nach. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht, gleich beim Ortseingang, werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet: Der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion: Dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eseln und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Gepriesen sei der Sohn Davids. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten: Wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel treibten und etwas verkauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen: Es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Ihr aber macht eine Räuberhülle daraus. Während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Aber die Wunder, die er tat, und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, erregten den Unwillen der führenden Priester und der Schriftgelehrten. Hörst du eigentlich, was die da rufen? Sagten sie zu ihm. Gewiss, erwiderte Jesus, habt ihr nie das Wort gelesen? Unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt? Damit ließ er sie stehen, verließ die Stadt und ging nach Bethanien. Dort übernachtete er.
Einen wunderschönen guten Morgen, Christoph Funk bin ich, Pastor von diesem Gemeindegründungsprojekt erlebt. Und das ist ein sehr spannender und cooler Text, den wir heute haben. Und zwar in unserer Predigtreihe Gottesgeschichte, deine Geschichte. Das ist ja sozusagen unser großes Überthema in den letzten Wochen eigentlich schon. Und wir sind auch ja, mehr oder weniger schon in diesem letzten Drittel der Predigtreihe angekommen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal dieses Buch gelesen hat oder zumindest mal den Klappdeckel von diesem Buch Im Atlantik verschollen. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich mehrere ähnliche Geschichten mittlerweile. Auf jeden Fall in diesem Bericht Im Atlantik verschollen erzählt der Segler Stephen Callahan, wie er, nachdem er mit seinem Segelboot, er wollte den Atlantik überqueren, in einem Sturm gekentert ist, 76 Tage allein auf einem Floß im Atlantik treibend überlebt hat. Also hört sich ziemlich spannend an, so als Urlaubslektüre am Meer oder so, da fühlt man sich umso besser, wenn man dann am Strand ist. Auf jeden Fall das, was da deutlich wird in diesem Buch ist, dass während er diese Tage da auf diesem Meer getrieben ist, es nur eigentlich eine Sache im Kern gewesen ist, die ihm am Leben gehalten hat. Und das war die Hoffnung auf Rettung. Er schreibt da, die schwierigsten Tage und Stunden waren die, als er keine Möglichkeit auf Rettung mehr sah. Dass er zum Beispiel irgendwie eine Insel erreichen würde oder irgendwo auf diesen typischen Schiffsrouten vielleicht einem Schiff begegnen würde, das ihn dann da wahrnimmt und retten würde. Das waren für ihn die schwierigsten Stunden, wo er am Leben verzweifelte. Jemand hat einmal gesagt, wir können 40 Tage ohne Essen leben, wenn es hochkommt, 8 Tage ohne Wasser, was ich nicht genau weiß, ob das stimmt, die Mediziner unter uns können das ja hinterher bestätigen oder auch nicht, wie auch immer, 4 Minuten ohne Sauerstoff, das glaube ich geht bei trainierten Leuten, aber nur ein paar Sekunden ohne Hoffnung. Und es war die Hoffnung, die das Volk Israel am Leben erhielt, in all den Auseinandersetzungen mit anderen Mächten, in den Kriegen, der Zerstörung und schlussendlich der Verschleppung nach Babylon und der Zerstörung ihrer Heimat. Wir haben in der letzten Predigt da so ein bisschen was mitbekommen. Ihr habt ja diese schöne Zeichnung, die ihr so peu à peu immer mehr mitbekommt. Wir werden dann ganz am Ende, übrigens vielen Dank an Sandra, die diese Zeichnung macht für uns, ganz am Ende sozusagen das Endergebnis dann definitiv drucken und verteilen. Aber das ist sozusagen unsere Predigtreihe mal nachzuvollziehen. Und wir haben das letztes Mal gesehen, die prophetische Hoffnung, ja, wo das Volk Israel gewarnt worden ist, immer und immer wieder und dann aber schlussendlich doch von den Babyloniern verschleppt worden ist, Jerusalem zerstört worden ist und so weiter. Das, was die Israeliten, dieses Volk am Leben gehalten hat, über diese ganzen Jahrzehnte, Jahrhunderte, war im Kern die Hoffnung. Die Hoffnung konkretisiert die Hoffnung auf den kommenden Retter, auf den kommenden Messias, auf den versprochenen Sohn Davids, auf den versprochenen König, den Sohn Abrahams, den Gott eines Tages, so ließ er es durch diese Propheten ankündigen, und wir haben es, denke ich, auch gesehen, schon von Anfang an immer wieder, der eines Tages kommen würde und sein Volk aus der Gefangenschaft, aus der Unterdrückung und Benachteiligung retten und befreien würde, der sie wieder als Volk zusammenbringen würde an Gottes Ort unter seine Herrschaft und unter seinen Segen. Und das haben wir ja gesagt, ist das Reich Gottes in der Konkretisierung, in der Definition, sein Volk an seinem Ort unter seiner Herrschaft, unter seinem Segen. Diese Hoffnung hielt das Volk Israel am Leben, in der Gefangenschaft, in der Verbannung. Und dann passiert es, dass Jesus geboren wird. Jesus wird in eine arme Familie hineingeboren, im damaligen Israel, das von den Römern besetzt war. Und das Interessante ist, wir erfahren einiges über seine Geburt, die war in gewisser Hinsicht spektakulär. Da wurden einige Leute darauf aufmerksam. Und dann hören wir lange, lange, lange nichts. Eine ganz kurze Unterbrechung mit 12 oder so, wo Jesus da im Tempel zurückbleibt. Ansonsten hören wir lange wieder nichts, bis er 30 Jahre alt ist. 30 Jahre. Und dann geht's los, dass Jesus öffentlich auftritt, er sozusagen jetzt seine Botschaft an die Menschen bringt, und im Markus-Evangelium lesen wir so eine Zusammenfassung von die Botschaft Jesu im Kern, sagt Markus, hieß so: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das war das, was Jesus den Leuten weitergab, und er unterstrich das mit Heilungen, indem er bei den Leuten war, ihnen diente, sie von unterschiedlichen Krankheiten heilte und so weiter und so fort. 3 Jahre lang tut Jesus das, er lehrt die Menschen, er dient ihnen, er heilt sie, er verkündet das Reich Gottes. Und dann, am Ende dieser 3 Jahre, ganz zielstrebig, ganz bewusst, sagt er so: Jetzt ist mein Weg nach Jerusalem. Ich muss sterben. Das sieht man in den Evangelien, wenn ihr das mal lesen wollt, das ist ganz spannend, wo Jesus wirklich so einen Cut macht und sagt: So, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt geht's nach Jerusalem. Und dann kündigt er auch an, dass er sterben muss und auferstehen muss. Jünger schnallen das aber zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich, weil sie das irgendwie nicht mit dem bisherigen so richtig in Verbindung bringen. Aber Jesus macht sich auf den Weg und er weiß, es muss das Passafest in Jerusalem sein, wo er dort einziehen wird, wo er dort auch letztlich dann gekreuzigt wird. Für diejenigen, die sich noch daran erinnern, Exodus, Auszug aus Ägypten, das erste Mal das Passafest, ist es kein Wunder, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt in Jerusalem sein muss. Also er macht sich auf den Weg, auf seine letzte Reise nach Jerusalem. Und aus dieser Zeit, aus dieser Epoche seines Lebens stammt auch der Text, den wir eben gehört haben, der heute Predigttext ist. Und in diesem Text erfahren wir etwas über das Selbstverständnis Jesu als Sohn Davids, und das heißt nichts anderes als König von Israel. Denn David als der König von Israel war sozusagen das Sinnbild für das Volk Israel, und ihm wurde verheißen, dass ein Sohn von ihm folgen würde und für immer auf dem Thron sitzen würde. Wir erfahren in diesem Text 4 Dinge, auf die ich eingehen möchte mit euch. Das erste ist: Jesus ist der versprochene König. Das zweite ist: Jesus ist der konfrontierende König. Das dritte: Jesus ist der überraschend andere König. Und als letztes: Jesus ist der König unserer Sehnsucht. Jesus ist der versprochene König. Versucht euch das mal vorzustellen. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Die waren alle damals zu Fuß unterwegs, vielleicht noch mit dem einen oder anderen Reittier, aber in der Regel alle zu Fuß. Und zwar war Jesus nicht alleine auf dem Weg nach Jerusalem. Es gab damals nicht alle möglichen Straßen und so, sondern so Hauptstraßen, wo im Grunde alle mehr oder weniger unterwegs waren, wenn sie mehr heile ankommen wollten. Also er war mit einer ganzen Horde von Pilgern unterwegs, die alle nach Jerusalem wollten zu diesem Passafest. Jesus mittendrin mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Und Jesus weiß, er geht dorthin, um zu sterben. Das hat er vorher mehrfach angekündigt. Ich habe es ja schon gesagt, seine Jünger haben das aber zu dem Zeitpunkt nicht wirklich verstanden. Sie dachten, Mensch, cool, wir gehen jetzt zu dem großen jüdischen Fest mit Jesus, mit uns allen zusammen. Und da wird gefeiert. Da wird gefeiert und vielleicht macht Jesus ja was richtig Cooles da, sodass er auch noch ein bisschen größer rauskommt. Das war so die Tendenz der Jünger. Sie kommen auf dem Weg nach Jerusalem durch die Stadt Jericho. Und in dieser Stadt leben offensichtlich zwei blinde Männer. Und als Jesus mit seiner Horde da durchmarschiert, kriegen diese blinden Männer das mit. Die kriegen das irgendwie gesteckt, hören wahrscheinlich sehr, sehr aufmerksam hin und so. Und dann heißt es, ja, Jesus ist da und so weiter und so fort. Und was machen diese Männer? Die fangen an zu brüllen. Und zwar, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Und sie hören auch nicht auf zu schreien, als man sie ermahnt. Ich habe mir diese Szene so ein bisschen so vorgestellt wie bei uns zu Hause. Immer was los, immer eine gewisse Grundlautstärke vorhanden. Wir sind ja ein paar. Und dann ist es so ähnlich, einer ruft von oben, beziehungsweise schreit von oben, hey, komm mal her, ich brauch dich gerade. Woraufhin ein anderer zurückschreit, jetzt schrei nicht so laut. Woraufhin der andere dann wiederum noch lauter schreit, hey, jetzt kommt doch mal her. Also, ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht, ist auch besser so. Aber auf jeden Fall ist es so, die Menge ist laut, die Blinden brüllen, die Menge sagt, jetzt halt mal die Klappe, Jesus hat was Wichtiges zu tun, woraufhin die umso lauter brüllen. Und dann reagiert Jesus, wendet sich ihm zu und sagt, was wollt ihr von mir? Und sie sagen, wir wollen wieder sehen. Und Jesus macht das und sie können wieder sehen. Das alleine ist schon ziemlich krass und erstaunlich, also wenn man das mal so live mitkriegen würde. Aber das Interessante an dieser Stelle im Matthäus-Evangelium ist, dass diese Heilung gar nicht mehr so das Überraschende und Krasse ist. Denn im Laufe der Zeit hatte Jesus viele Blinde geheilt. Das war, wenn man das Matthäus-Evangelium liest, gar nicht so das Überraschende, wo man denkt, oh, ja, schön, cool oder so, sondern es gibt etwas, was viel auffälliger ist. Und darauf möchte ich unseren Blick richten. Nämlich, mit welchem Titel sie, diese Blinden, Jesus rufen. Sie rufen nämlich, Jesus, du Sohn Davids. Und wenn ein Jude zu der damaligen Zeit einem anderen Juden, wenn er ihn so nannte, dann sagte er damit eigentlich Folgendes: Ich denke, dass du der versprochene Messias bist. Du bist die Hoffnung Israels auf den wir so lange gewartet haben. Das war nicht so zufällig, auch mir fällt gerade nichts anderes ein, sondern wenn jemand einem diesen Titel gab, dann war klar, er sagte damit, ich denke, dass du der kommende Messias bist. Und das Erstaunliche ist an dieser Stelle, Jesus wendet sich ihnen zu, wie gesagt, er ist da in der ganzen Herde von Leuten unterwegs, die das alle mitgekriegt haben, die haben ziemlich laut gebrüllt, und wendet sich ihnen zu und sagt ihnen, was wollt ihr von mir? Der sagt nicht, ich bin Jesus, ist nett, dass ihr so hoch von mir denkt und so, aber jetzt bleibt mal ganz entspannt und so, ich bin mir anders, aber was wollt ihr von mir? Nein, er sagt, was wollt ihr von mir? Und das Interessante ist, und das fällt auf, wenn man das Matthäus-Evangelium liest, ist, bis zu diesem Zeitpunkt hat Jesus sich nie öffentlich mit diesem Titel identifiziert. Aber jetzt ist das anders. Vor allen Leuten in dieser Menge, die mit ihm nach Jerusalem unterwegs waren, identifiziert er sich mit dieser Anrede und sagt damit, ja, ich bin es, ich bin der Sohn Davids, ich bin der König, der versprochen ist. Wir sehen das in dem Text der Grundlage ist auch noch ein paar Mal später. Als er nach Jerusalem einzieht, rufen ihm die kompletten Leute zu: Hosanna, du Sohn Davids. In unserer Übersetzung heißt es: gepriesen sei der Sohn Davids. Aber eigentlich steht da: Hosanna, du Sohn Davids. Oder auch später im Tempel, die Kinder rufen: gepriesen sei der Sohn Davids. Und an keiner Stelle wehrt sich Jesus dagegen oder wehrt es ab und sagt: nein, ich bin es gar nicht, jetzt seid doch mal leise, das ist ein bisschen zu hoch gedacht oder so. Nein, im Gegenteil, die Führer des Volkes, die regt das nämlich tierisch auf, die verstehen das. Die haben verstanden, was die Leute da von Jesus erwarteten. Und deswegen konfrontieren sie Jesus im Tempel auch und sagen: sag mal, hörst du eigentlich nicht, wie die dich da gerade nennen? Und Jesus sagt: doch, natürlich, ich höre das. Ja und? Willst du da nicht mal was dagegen sagen? Und dann sagt Jesus: habt ihr nie das Wort gelesen? Unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt. Damit ließ er sie stehen, verließ die Stadt und ging nach Bethanien. Jesus macht so deutlich an dieser Stelle, dass er nicht irgendeine religiöse Führerfigur ist, die irgendwann mal auf der Bühne der Weltgeschichte aufgetaucht ist. Nein, sondern von Anbeginn der Zeit war sein Kommen vorbereitet. Er ist die Erfüllung, er ist die Person, der Sohn Davids, der verheißen worden war, dass er kommen sollte. Das ist der erste Punkt. Jesus ist der versprochene König. Aber Jesus ist auch der konfrontierende König. Ich habe das ja eben schon erwähnt, bis zu diesem Zeitpunkt hat Jesus sich nie öffentlich mit diesem Titel Sohn Davids identifiziert. Es gab hin und wieder ein paar Leute, die ihn so angeredet haben, die ihn so identifiziert haben, aber wann immer das der Fall war, hat er sie entweder beiseite genommen oder hat ihn deutlich gemacht: pass auf, erzählt das keinem weiter. Interessant. Warum eigentlich? Warum soll er es nicht weitererzählen? Wahrscheinlich hat es mehrere Gründe, aber zwei sind mir so eingefallen. Zum einen glaube ich, dass er genau wusste, das sehen wir auch in unserem Text, dass die Führer des Volkes Israel sehr, sehr, sehr gereizt auf diese Sache reagieren würden. Und sie hatten ja schon vorher vor, und dann bei diesem Passafest setzten sie es ja in die Tat, um ihn umzubringen. Aber Jesus wusste, mein Dienst, meine Mission ist noch nicht zu Ende. Das dauert noch. Und deswegen hat er, glaube ich, den Leuten gesagt: sagt das keinem weiter, behaltet es für euch. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Weil er auch wusste, dass die Juden mit diesem Titel oder mit dieser Person ganz konkrete Erwartungen und Hoffnungen verbanden. Denn nach ihrer Auffassung würde der Sohn Davids das Königreich Davids wiederherstellen. Und das bedeutete für sie konkret: der Sohn Davids, der König, würde sie endlich von den Römern befreien. Und dann würde Israel wieder zum alten Glanz und Gloria emporsteigen, den Israel unter der Herrschaft von David hatte. Ja, wenn dieser Messias kommen würde, dann würde es so richtig abgehen. Das waren im Kern zusammengefasst die Erwartungen der meisten Juden damals. Manche wollten das mit Gewalt schon so ein bisschen provozieren, die Zeloten, andere warteten eher still drauf, wie auch immer. Die Erwartung war, der Messias kommt und dann geht's ab für uns als Volk, die Römer haben nichts mehr bei uns zu suchen, juhu. Und jetzt stellt euch vor, Jesus zieht mit diesen vielen Jüngern, mit den Pilgern nach Jerusalem. Er macht zwei Blinde wieder sehend und das erste Mal bekennt er sich ganz offen vor allen Leuten dazu, dass er der Sohn Davids ist. Weiß nicht, wer von euch schaut gerne Olympische Spiele? Genau, also wenn ich Zeit habe, aber nicht alles, sondern bei mir ist es so, ich mag die Kurzstreckenläufe der Männer am liebsten. Erstens, weil sie kurz sind und zweitens, weil das so ein bisschen, wie soll ich sagen, das sind ja tolle Kerle, ne? Den guckt man ja auch gerne zu beim Laufen. Wie auch immer, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr das so im Kopf habt, das ist ja meistens so, ne? Dann stehen die da alle auf ihrer Tartanbahn oder was und schütteln sich und haben sich warm gemacht und so weiter und so fort und jeder ist hochkonzentriert und dann kommt das Signal auf die Plätze. Ich weiß gar nicht, ob das international auch so heißt, aber so kenne ich es noch aus meiner sportlichen Laufbahn früher. Auf die Plätze, dann gehen die da in ihre Startblöcke und bei fertig haben die komplette Körperspannung. Und dann ist diese Spannung da, es darf auch nicht zu lange dauern, bis der Startschuss kommt und dann knallen die aus ihren Startblöcken raus und wie die Bekloppten laufen die da dem Ziel entgegen. Ja? Das ist faszinierend. In den Augen der Jünger Jesu war dieses öffentliche Bekenntnis Jesu zu dem Ich bin es, ich bin der König, ich bin der Sohn Davids, wie das auf die Plätze fertig. Wie beim Wettlauf. Die haben gedacht, Moment, bisher nicht. Was? Alles klar? Körperspannung, jetzt muss es losgehen. Jetzt muss es losgehen. Aber was Jesus dann tut, muss für sie sich wie der Startschuss angehört haben. Denn Jesus bestellt sich ein Reittier, ein Eselsfohlen, um wie ein siegreicher Heerführer nach Jerusalem einzureiten. Also deutlicher kann man es eigentlich nicht machen zu der damaligen Zeit. Das Bekenntnis zu dem Sohn Davids war das eine, aber zu sagen, hier, ich reite in die Stadt ein, wie ein Heerführer, wie ein König der Stadt, war im Grunde der Startschuss für seine Jünger, dass sie sagen, alles klar, jetzt geht's los. Römer, ihr könnt euch warm anziehen, jetzt geht's ab. Und kein Wunder, dass sie Jesus sozusagen jubelnd empfingen. Also jetzt lässt Jesus es so richtig krachen, die Feinde Israels sind, also eure Tage sind gezählt, ihr habt hier nichts mehr zu suchen. Sie jubeln ihm zu, sie breiten ihm quasi den roten Teppich aus, ja, den es damals nicht gab, aber deswegen legen sie ihre Klamotten auf den Boden, wedeln mit Palmen und rufen, gepriesen sei der Sohn Davids, also Hosanna, was nichts anderes heißt als rette uns Jesus, rette uns Sohn David. Das ist das, wie Jesus dort einzieht. Und so reitet er in die Hauptstadt ein, aber als wäre das nicht genug, konfrontiert Jesus weiter. Er geht in den Tempel und was macht er da? Ein bisschen verstörende Szene eigentlich, ja? Er spricht Hausverbote aus für die Verkäufer. Er schmeißt sie raus. Er schmeißt sogar die Tische um und sagt, mein Haus, zitiert ein alttestamentliches Zitat, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Und das müsste man sich mal überlegen für einen Moment. Also wer darf bei euch zu Hause Hausverbote aussprechen? Wer darf bei euch Möbel umrücken oder sogar auf den Sperrmüll schmeißen? Du, wenn du Hausherr bist und sonst keiner. Das darf nicht irgendein dahergelaufener Gast oder so machen, schon, das geht gar nicht. Sondern der Einzige, der das darf, ist du, der du Hausherr von deiner Wohnung oder Haus oder sonst was bist. Und Jesus konfrontiert hier mit einer ganz klaren Aussage, nämlich, ich, Jesus, bin nicht nur der Sohn Davids, der königliche Messias, was ich euch gezeigt habe beim Reinreiten in die Stadt und bei der Identifikation mit dem Titel, sondern, und das wird einfach noch krasser, ich bin auch der Besitzer des Tempels und das ist niemand anderes als Gott selber. Und ich weiß nicht, ob es bei dir gerade schon so ein bisschen innerlich kribbelt, weil das zwingt uns gerade dazu, dass wir darauf reagieren müssen. Es nötigt uns geradezu zu einer Entscheidung gegenüber der Person Jesu. In der Krassheit, wie Jesus das tut, bleiben einem eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder auf Plattdeutsch oder nicht auf Plattdeutsch, auf Normaldeutsch, Jesus hat sie nicht mehr alle, der tickt hier gerade komplett aus oder leidet an kolossaler Selbstüberschätzung. Das ist die eine Möglichkeit, wenn er sagt, ich bin der König, ich bin der Sohn Davids und ich bin Gott. Oder aber es stimmt. Und er ist es. Irgendwas dazwischen ist offensichtlich nicht das, wie er verstanden werden will. Und das ist interessant, weil viele, wenn sie über Jesus nachdenken, so unterschiedliche Jesusbilder haben, die aber genau irgendwas dazwischen sind. Also so in den 68ern war Jesus dann der leicht bekiffte, niemand zu nahe tretende Religionsstifter, der alle Peace und Harmonie bringen wollte. Und so weiter und so fort. Aber das war überhaupt nie das, wie Jesus verstanden werden wollte und wie er auch nicht verstanden worden ist. Eigentlich sagt Jesus hier mit dem, was er tut, eine einfache Sache. Entweder ihr nehmt mich als König an oder ihr müsst mich loswerden. Entweder ihr nehmt mich als König an oder ihr müsst mich loswerden. Und das ist ja eine spannende Frage. Was bedeutet es, für uns Jesus als König anzunehmen? Eigentlich ist die Antwort ganz einfach. Im Kern bedeutet es, das zu tun, was er sagt. Und das ist auf der einen Seite eine ganz grundsätzliche Entscheidung. Will ich das? Will ich Jesus als meinen König annehmen und das tun, was er sagt? Oder aber will ich das nicht? Das ist eine ganz grundsätzliche Entscheidung mit meinem Leben. Aber dann, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, sind es viele, viele, viele kleine und große Entscheidungen jeden Tag wieder neu. Ich erzähle euch mal kurz was aus meiner letzten Woche. Ich habe diese grundsätzliche Entscheidung für mich getroffen. Ja, ich will Jesus als König folgen. Aber in der letzten Woche gab es in meinem Leben so mehrere Situationen, wo ich mich konkret wieder entscheiden musste. Also meine ich das jetzt nur so grob oder meine ich das konkret? Ist Jesus wirklich König? Also tue ich das, was er will von mir oder tue ich es nicht? Entscheide ich, was ich will und bin damit faktisch mein König? Zum Beispiel gab es eine Situation, in der ich erkannt habe, ich habe gerade was falsch gemacht und ich sollte das sagen und mich dafür entschuldigen. Und in diesem Fall habe ich es sogar getan. Es gab aber auch die andere Situation, an die ich mich erinnere, in einem Gespräch, da habe ich gemerkt, während des Sprechens, ich sollte jetzt nicht weiter über eine andere Person reden, sondern vielmehr für sie beten. Ich sollte aufhören, über die andere Person zu reden und stattdessen für sie beten. Das habe ich aber nicht getan, weil mir das Reden über die Person viel leichter fiel und ich im Gespräch auch noch so en passant meine psychologische Durchsicht so richtig zur Geltung bringen konnte. Ja, also mit meinem Gesprächspartner konnte ich so richtig indirekt zeigen, Mensch, der Christoph, der hat den Durchblick. Da war ich faktisch König über mein Leben. Und allein diese Tatsache bringt mich zu einer spannenderen weiteren Frage. Wenn Jesus mein König ist, ich ihm also gehorchen will und auch soll, es aber oftmals eben nicht tue, wie ist das dann? Wenn Jesus doch der König ist, der allmächtige König, Gott selber, der heilig ist, Standards, Maßstäbe hat, die so weit weg von mir sind, aber ich ihm meine Gefolgschaft so oft verweige, ihm meinen Gehorsam verweige, wie reagiert er dann auf meinen Ungehorsam? Ihr könnt euch ja mal überlegen, wie das so normalerweise der Fall ist, wenn man jetzt unter manchen Königen dieser Welt seinen Gehorsam verweigert, wie die dann reagieren. Aber wie reagiert Jesus? Und das ist der dritte Punkt. Jesus ist der überraschend andere König. Es gibt in diesem Bericht von dem Einzug nach Jerusalem eine kleine Sache, die irgendwie nicht so richtig passt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Wie war das denn damals, als Könige oder Heerführer siegreich unter dem Jubelgesang der Bevölkerung in die Hauptstadt eingezogen sind? Oder wir können es auch ein bisschen mehr in unsere Zeit hineinbringen. Wie war es denn, als die deutsche Nationalmannschaft nach ihrem WM-Sieg in Berlin eingezogen ist? Sind die auf dem Fahrrad gefahren? Nein, sind sie nicht, sondern in einem großen, schönen, schwarzen Bus. Ja, wahrscheinlich extra dafür hergerichtet. Und damals sind die Könige und Heerführer nach einem Sieg auch nicht auf einem Esel in die Stadt eingezogen, sondern auf einem starken, mächtigen Streitross. So ähnlich wie dieses Bild hier. Ein Symbol ihrer Macht und Stärke. So sah das aus, wenn die in die Stadt eingezogen sind. Aber mit Sicherheit nicht auf einem Esel. Und der Esel war damals das, ich sag mal, der VW Golf der normalen Leute. Das war das Lasttier und Arbeitstier der normalen Bürger. Und mehr nicht. Mit einem Esel ist man nicht in die Schlacht gezogen. Es gibt ja hier Don Quixote oder sowas, ne? Der Typ, der da gegen die Mühlen kämpft, ist das der? Ich weiß gar nicht genau. Der reitet auf dem Esel. Aber kein siegreicher König und Herr. Jesu Einzug in Jerusalem ist eine von Jesus ganz bewusst ausgesuchte, man möchte fast sagen Parodie auf die Herrschereinzüge dieser Welt. Und das mit absoluter Absicht. Wir sehen hier, wie sonst auch in den Evangelien, wenn wir Jesus verstehen wollen, müssen wir nicht nur darauf achten, was er sagt, sondern auch auf das, was er tut. Und was will Jesus damit sagen? Der König Jesus wird seinen Sieg nicht durch menschliche Macht und Stärke erringen. Das ist das, was er sagen will, was er zum Ausdruck bringen will. Er siegt nicht dadurch, dass er die Macht ergreift und seine Widersacher ausschaltet und tötet, sondern indem er ohnmächtig wird und sich umbringen lässt. Er lässt sich ans Kreuz schlagen und stirbt für unsere Schuld und unser Versagen. Und Jesus will damit auch sagen, wir werden nur dann Anteil an dem Sieg Jesu bekommen, wenn wir unsere Bedürftigkeit nach Vergebung und Rettung einsehen und zu Gott umkehren. Jesu Weg durch Schwachheit zum Sieg ist auch der Weg für unsere Rettung. Und seht ihr, darin liegt eine absolut herrliche Botschaft. Denn wenn Rettung und Heil für Leute ist, die zugeben, dass sie schwach sind, bedeutet das, dass jeder von uns kommen kann und gerettet werden kann. Nicht bloß die Starken und Mächtigen. Ja, es ist sogar so, es sind gerade die Stolzen, die hoch zu Ross unterwegs sind, die sich selber von dieser Rettung ausschließen. Matthäus bestätigt das durch das Zitat aus dem Alten Testament, was er hier bewusst anbringt. Er schreibt, sagt der Tochter Zion, ein Bild für Jerusalem, für Israel, sagt Jerusalem, sagt den Israeliten, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel. Was heißt das für mich, der ich Jesus vielleicht noch gar nicht nachfolge? Oder was heißt das für mich, der ich ihm vielleicht nachfolge, aber in den kleinen Dingen des Alltags seine Herrschaft über mein Leben durch meine eigenen Wege immer wieder umgehe? Die Antwort ist für beide dasselbe. Und ich will sie mal mit den Worten Martin Luthers sagen. Wir feiern ja gerade dieses Jahr dieses 500-jährige Jubiläum. Er hat das in seinen 95 Thesen genau zum Thema gemacht. Direkt die erste These ist eine ganz entscheidende. Da schreibt er, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, also auf Deutsch kehrt um, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße, also Umkehr sein soll. Und dann schreibt er später in einer der anderen Thesen, niemand kann Vergebung ohne Reue erhalten. Aber wer wirklich bereut, hat Anspruch auf völlige Vergebung, auch ohne bezahlten Ablassbrief. Das war ja damals das große Thema bei Luther. Also wenn wir bereuen, schwach werden, Schuld zugeben, von unserem hohen Ross des Stolzes heruntersteigen, dann haben wir Anspruch auf völlige Vergebung. Und für mich bedeutete das in der letzten Woche ganz konkret, ich musste erkennen, ich bin auf dem Holzweg mit meiner Ambition, da einfach weiterzumachen, weiter über die Person zu reden. Ich sitze auf meinem hohen Ross von Stolz und Eitelkeit, indem ich mich da als den Tollen präsentieren will indirekt. Und ich musste von diesem Ross runterkommen und sagen, Jesus, du hast recht, es tut mir leid. Ich bitte dich um Vergebung und ich bitte dich auch, dass du mir nächstes Mal hilfst, nicht entgegen deiner Anweisung das zu tun, was ich will, sondern vielmehr dir zu gehorchen und mein über jemanden reden zu stoppen und stattdessen für die Person zu beten. Und das ist der Zugang zur vollkommenen Vergebung, zur völligen Vergebung, zur Annahme. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, was du so hast, ganz grundsätzlich oder immer mal wieder. Aber es bleibt immer dasselbe. Rettung und Vergebung gibt es nicht auf dem stolzen Streitross, sondern bei dem, der auf dem Esel reitet. Ich möchte uns noch auf einen letzten Punkt aufmerksam machen, den ich ganz spannend finde, weil ich glaube, er erschließt sich nicht sofort. Zumindest habe ich da vorher, bevor ich mich vorbereitet habe, da noch nie so drüber nachgedacht. Der letzte Punkt, Jesus ist der König unserer Sehnsucht. Der Theologe Don Carson, ziemlich bekannter und renommierter Theologe, hat einen Kommentar über das Matthäusevangelium geschrieben. Und soweit ich das feststellen konnte, ist er der Einzige, der eigentlich darauf hinweist. Aber ich fand das sehr nachvollziehbar. Er schreibt sinngemäß so, eine Tatsache in dieser Begebenheit ist absolut merkwürdig. Und zwar jeder, der sich mit Tieren wie Pferden, Maultieren oder Eseln auskennt, weiß, dass man sich nicht einfach auf ein solches Tier draufsetzen kann und davon ausgehen kann, es auch reiten zu können. Diese Tiere muss man zureiten. Sie müssen an den Reiter gewöhnt werden. Ich habe daraufhin ein bisschen gegoogelt und habe eine Homepage gefunden, wie man mit Eseln klarkommt. Also wie man Esel pflegt und Umgang mit Eseln und so. Weil ich dachte, ja gut, vielleicht ist das bei Pferden und Maultieren so, aber wer weiß, wie es beim Esel ist. Da gibt es dann 1000 Hinweise und dann endet das Ganze mit so ein paar General Tipps, könnte man sagen. Die heißen folgendermaßen. Sei dir sicher, dass es sich um einen zugerittenen Esel handelt. Mit einem untrainierten Tier erlebst du wahrscheinlich eine böse Überraschung. Zweiter Tipp. Versuche den Esel mit Karotten und Streicheleinheiten milde zu stimmen, bevor du ihn besteigst. Dritter Tipp. Verhalte dich in der Nähe des Esels nicht verängstigt und schreie nicht, denn das macht dem Esel Angst. Jesus lässt diesen jungen Esel holen, ein Eselsfohlen, das war noch nicht zugeritten. Er setzt sich drauf und reitet durch eine schreiende und jubelnde Menschenmenge. Und dieser junge Esel trägt Jesus ruhig und willig, ohne Angst, in die Stadt hinein. Zufall? Ich glaube nicht. Jesus zeigt mal wieder in diesem kleinen Detail, dass er der Herr über die ganze Schöpfung, der Herr über Wind und Wellen, der Herr über die Natur ist, der Herr über einen unzugerittenen jungen Esel, der eigentlich total verstört hätte sein müssen und ihn entweder sofort abgeworfen hätte oder auf jeden Fall die Flucht ergriffen hätte. Das war völlig gegen die Natur des Esels. Aber weil Jesus dieser Herr und König ist und weil dieser Esel so reagiert, wie er reagiert, glaube ich, dass uns dieser Esel zu einem Vorbild werden kann. Wenn wir Jesus folgen, er uns ruft, dann brauchen wir nicht bockig zu sein, ihn abschütteln wollen oder weglaufen, sondern wir können voller Ruhe und Gelassenheit durch die angstmachenden Situationen unseres Lebens gehen. Warum? Weil wir mit dem König unserer Sehnsucht unterwegs sind, der Herr über alles ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so einem König möchte ich folgen. Das ist ein König, nach dem ich mich sehne. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir in dir diesen König kennen dürfen, der kein Hehl draus gemacht hat, dass er König ist. Der nicht gesagt hat, nee, sondern du, Wahrheit in Person, hast klar gesagt, wer du bist. Und gleichzeitig bist du so anders. So anders als die Könige, die wir so kennen. Und ich danke dir von Herzen dafür. Und ich danke dir, dass du jedem Einzelnen von uns zu diesem König werden willst. Der König unserer Sehnsucht, der sanftmütig ist, der Vergebung möglich macht, der sich hingibt für uns, aufgibt, stirbt, damit wir gerettet werden können. Ja, das ist Grund genug, dich zu loben und zu preisen. Und ja, ich möchte dich bitten, dass wir das tun, dass wir darauf reagieren, dass wir dich loben und preisen. Nicht nur heute, nicht nur jetzt gleich, sondern unser ganzes Leben lang. Amen. Okay.